Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute unser Haus. Hausbesetzungen und Nürnberger Massenverhaftungen 1980 und 81.
Nürnberg, 24. Dezember 1980 abends. Es ist kalt. Es liegt ein wenig Schnee und nur wenige Menschen sind auf den Straßen. Circa 30 Jugendliche dringen in das Anwesen Johannesstraße 70 ein. Das Haus ist seit längerem unbewohnt. Die letzte Bewohnerin ist verstorben. Die Besetzerinnen und Besetzer haben Transparente mitgebracht, die sie aus den Fenstern hängen. Einer der jungen Leute ist mein Zwischenfälle-Kollege Michael Liebler.
40 Jahre später. An der Stelle des zweigeschossigen Eckhauses steht heute ein großes Mietshaus mit moderner Ladenzeile. Lokaltermin mit Markus Bregler. 1980 war er ebenfalls an der Besetzung beteiligt.
Ich bin mir sicher, dass im Erdgeschoss ein Laden drin, der so ziemlich das ganze Erdgeschoss eingenommen hat. Und da war vorne zur Hauptstraße hin, war der Eingangstür in den Laden.
Okay.
Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein einziges Mal auch nur durch diese Tür gegangen
wäre. Also ich glaube,
wir sind an dem Haus vorbei und hinten rein praktisch durch einen kleinen Hof oder Garten, wenn man so will. Und da war auch eine Eingangstür, wo das Treppenhaus angefangen hat. Wo man im Treppenhaus war, das praktisch das ganze Gebäude erschlossen hat.
Ich dachte, dass wir am Anfang sind wir vielleicht durchs Fenster gestiegen.
Also die besetzt waren, ist ja nachts vom 24. auf den 25.
Ja.
Und ich war das erste Mal da am 25. abends. Und da war die Türe hinten war offen. Also ich bin in keinem Fenster.
Durchs Fenster oder durch die Tür? Hinten oder vorn rein? Wer soll denn das wissen nach 40 Jahren? Einer weiß das tatsächlich. Klaus F. erinnert sich auch heute noch ganz genau. Wir treffen ihn an seinem Stand auf der linken Literaturmesse.
Wir sind dann nicht zu dem Vordereingang rein, sondern hinten im Innenhof. Und wir hatten nicht mal Werkzeug dabei. Und an einem Fenster haben wir dann schon mit Gewalt aufgebrochen. Und das war dann auch die erste Zeit der Haupteingang vom besetzten Haus. Ja, von daher gab es dann so eine Zeit lang so das geflügelte Wort und vergiss die Brechstange nicht, weil war natürlich schon sehr naiv, ein Haus besetzen zu wollen, dort einzubrechen und nicht einmal Werkzeug dabei zu haben.
Hier nicht. Hier können Sie uns von der Straße sehen. Lass uns lieber hinten gucken.
Ah, scheiße. Da haben Sie sogar Fenster zugemauert.
Vielleicht geht's bei dem hier. Aber ohne Brecheisen.
Hopp, zu zweit, Feste!
Die Aktivistinnen haben sich verschworen und versprochen, niemanden, auch nicht ihre Eltern, über ihr Vorhaben an Heiligabend zu informieren. Der jüngste von ihnen, Max Weigel, erinnert sich.
Ich war damals 16. So, ich musste da über den Balkon bei meinen Eltern flüchten, irgendwie, um überhaupt an Weihnachten nicht im Familienkreis teilzunehmen.
Geplant ist die Besetzung von langer Hand. Andrea Havel ist von Anfang an dabei, betont, dass es eine geschlechtergemischte Gruppe ist, die im soziokulturellen Zentrum KOM zusammenfand.
In der Gruppe im KOM, alle, die sich da getroffen haben, würde ich sagen, das war sehr gemischt. Männer wie Frauen. Die Frauen, die dann wirklich dort gewohnt und dort geschlafen haben, die waren schwer in der Minderheit. Das waren 2 bis 3 nur. Das hatte aber damals wahrscheinlich auch altersmäßig noch ein wenig andere Gründe. Nicht, dass die nicht gewollt hätten, sondern weil sie vielleicht wahrlich noch zu fest daheim eingebunden waren und gar nicht weggekommen sind. Es waren ein Teil Lehrlinge, ein Teil Schüler, ein Teil Arbeitslose. Das war auch eigentlich völlig sekundär, ob da jemand jetzt gerade eine Wohnung hatte, ja oder nein. Sondern ja, das Ziel war einfach, erstmal ein entsprechendes Objekt zu finden und dann weiterzuschauen.
Die Besetzung in Nürnberg erregt natürlich Aufmerksamkeit in der lokalen Öffentlichkeit. Sie reiht sich aber ein in eine Bewegung, die sich rasch über die ganze BRD ausbreitet.
Was sind die Hintergründe dieses gesellschaftlichen Konflikts? Was bewegt die Menschen, die daran beteiligt sind? Was sind ihre politischen Ziele? Das sind die Fragen, die uns interessieren.
Wir haben unsere Bleibe, da draußen, leider wird im Wunder mit. Das Haus hat leider noch ein Nummernschiff, dafür hat es Komfort.
Im Fenster fehlt die Scheibe, doch sonst fehlt nicht das Allerkleinste da. Zwei helle Zimmer, Küche, Loggia, WC und Korridor. Wir zahlen keine Mieten mehr, wir sind im grünen Zuhause.
Der Liedtext von Robert Gilbert aus dem Jahr 1932 klingt zwar humorig. Er schrieb ihn für einen Wohlfühlfilm der Ufer. Aber er behandelt ein existenzielles Problem vieler Menschen der damaligen Zeit. Zahlreiche Familien sind von Zwangsräumung bedroht. Hintergrund ist die Verelendung der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Krise, die verschärft wird durch die Sparpolitik der Regierung. Daher werden häufig auf Initiative der KPD Mietstreiks organisiert. Einem solchen Streik sollen sich in Berlin die MieterInnen von über 3000 Häusern angeschlossen haben.
Wir zahlen keine Mieten mehr, wir sind im grünen Zuhause. Wenn unser Nest noch kleiner wäre, uns macht das wirklich nichts aus. 1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Effekt.
In den 1960er Jahren werden Hausbesetzungen zur Ausdrucksform politischer Bewegungen. Nicht nur um Wohnraum geht es zum Beispiel Jugendlichen, die am 8. Dezember 1971 in Berlin einen leerstehenden Teil des Bethanien-Krankenhauses am Marianenplatz besetzen. Sie nennen das Haus Georg von Rauchhaus nach einem Stadtguerillero, der wenige Tage zuvor von der Polizei erschossen worden war. Die Politrockband Tonsteine Scherben gibt an diesem Abend ein Konzert und ruft dazu auf, die Aktion zu unterstützen. Hunderte folgen der Aufforderung und ziehen zum Marianenplatz. Dem darauf folgenden misslungenen Räumungsversuch durch ein Großaufgebot der Polizei widmen die Tonsteine Scherben eigens das Rauchhauslied.
Platz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch, Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser
Wohnungsknappheit ist 1971 ein heiß diskutiertes Thema. Bei der Besetzung des Krankenhauses Bethanien geht es aber auch um Freiräume und Selbstbestimmung. Lehrlinge, jugendliche AusreißerInnen, junge Arbeiterinnen und Arbeiter schaffen sich dort einen selbstverwalteten Wohn- und Lebensraum.
Auch in anderen Städten kommt es in den 1970er Jahren zu Besetzungen, Mietstreiks und Demonstrationen. So ist das Frankfurter Westend von Spekulation und Wohnraumvernichtung betroffen. Widerstand dagegen hatte jahrelang ein breites Spektrum gesellschaftlicher Kräfte geleistet. Beteiligt waren von Entmietung bedrohte BewohnerInnen, kirchliche Organisationen, Gewerkschaften, Sponti und K-Gruppen. Im Februar 1974 kommt es bei der Räumung eines Häuserblocks zu einer der heftigsten Straßenschlachten der Zeit. Der Spiegel berichtet damals:
Es sah aus, als hätte in Bockenheim die Revolution begonnen. Demonstranten bauten mit Balken und Bretterzäunen Barrikaden, Hagel von Pflastersteinen und Gehwegplatten prasselten auf Wasserwerfer und Einsatzwagen der Polizei. Im Tränengas, Sprühregen und beißenden Nebelschwaden sammelten Sanitäter Verletzte auf. Polizisten wurden von stangenbewehrten Angreifern entwaffnet.
Der Politikwissenschaftler Dr. Armin Kuhn setzt sich mit den städtischen Bewegungen der 80er und 90er Jahre in Europa auseinander, deren politische Ausdrucksform die Hausbesetzung ist. Er forscht auch nach den Hintergründen der Konflikte. Für Deutschland sieht er drei Strömungen, die sich in den 70er Jahren herausbilden.
Die eine ist eine Jugendbewegung, hauptsächlich eigentlich so, ja, prekäre Jugendliche aus Arbeiterhaushalten, die eben wenig Möglichkeiten hatten, ihre Freizeit an Orten zu verbringen, wo sie nicht gegängelt und bevormundet wurden. Aus so einer Jugendbewegung ist dann auch die autonome Bewegung entstanden. Dann eine zweite Strömung waren grob gesagt Stadtteilinitiativen. Das waren Initiativen, die sich vor allen Dingen gegen die Kahlschlagsanierung gewendet haben. Und eine dritte Strömung ist die Alternativbewegung. Ein ganz weites Spektrum von ja, sozialen Bewegungen, aber auch alternativen Lebensstilen, die sich eben gegen die damals doch noch sehr normierte kleinbürgerliche Gesellschaft gewendet haben.
Was bringt diese drei Strömungen zusammen? Was macht sie zu einer so explosiven Mischung? Es ist die Einigkeit gegen eine Politik, die über die Köpfe der Menschen hinweg ihren Lebens- und Wohnraum umgestalten will. So richtet sich die Bewegung Mitte der 1970er Jahre im Frankfurter Westend gegen die Folgen eines inoffiziellen und geradezu menschenfeindlichen Bebauungsplans. Nach diesem sogenannten Fünf-Finger-Plan sollen Bürohochhäuser in die Wohngebiete vordringen. Das lockt Spekulantinnen in Scharen an, die intakte Wohnhäuser erwerben und leer stehen lassen. In Erwartung der Gewinne durch Abriss und Grundstücksverkauf.
In Berlin und andernorts ist es zur gleichen Zeit die Politik der sogenannten Flächensanierung, die auf Neubau an Stadträndern setzt und für Altbauviertel Abriss statt Renovierung vorsieht. Dies entspricht dem städteplanerischen Zeitgeist. Eine fordistische Städteplanung, angelehnt an die Utopie von Henry Ford, ist gewünscht. Eine, auf die die Grundsätze einer Fabrik anzuwenden wäre. Jeder Mensch und jedes menschliche Bedürfnis hätte da seinen festen Platz und die Stadt müsste von Grund auf umgestaltet werden.
Das war damals auch das Ideal von Stadtentwicklung und von Stadtplanung. Einmal zu sagen, wir organisieren die Stadt am effektivsten, wenn wir die Funktionen der Stadt trennen. Also wenn es einen Bereich gibt, in dem gewohnt wird, wenn es einen Bereich gibt, in dem eingekauft wird und es gibt einen Bereich, in dem gearbeitet wird, wo Industrie ist. Das vermischt sich nicht, da gibt es keine Lärmkonflikte, alles hat seinen Platz.
Schon in der Vorkriegszeit wurde diese fordistische Stadt von allen politischen Lagern als Stadt der Zukunft gepriesen. Eine sozial gerechte Stadt sollte das sein, in der alle gut versorgt wären. Verbunden war das mit der Vorstellung von mehr Teilnahme aller am Konsum. Und ins Zentrum der Konsumwünsche der Deutschen rückt nach dem Krieg ja das Auto, das nun für Massen erschwinglich wird. Es geht also nun auch darum, in einer autogerechten Stadt den Verkehr ungehindert fließen zu lassen.
Eben diese verschiedenen Teile der Stadt möglichst effektiv zu verbinden durch große Verkehrsmagistralen, weil das Auto ja die Inkarnation vom Fortschritt war.
Doch nun bringt die 68er-Revolte erstmals eine massive Kritik an grenzenlosem Konsum hervor. Utopien, die vermeintlich durch technischen Fortschritt allein verwirklicht werden können, geraten in Misskredit. Die Entwicklung des kapitalistischen Wirtschaftens bestätigt die Skepsis. Die Ölkrise von 1973 markiert das Ende einer Wachstumsperiode.
Also es war eine Krisensituation von modernen Gesellschaften. Ne? Die goldene Nachkriegszeit schien irgendwie zu Ende zu sein. Auch eine Krise von einem Stadtentwicklungsmodell, also dieses autogerechte Stadt, wir reißen alles ab, um große Straßen durch die Innenstädte zu pflügen. Und in den Hausbesetzungen kam jetzt eine Bewegung zusammen, die sich solche leerstehenden Räume angenommen hat und darin ihre politischen Vorstellungen verwirklichen wollte, eben in diesen Räumen.
Deutlich wird also, dass die Hausbesetzungsbewegung keineswegs eine Randerscheinung ist. Sie reagiert vielmehr auf zentrale Widersprüche ihrer Zeit.
Zurück zu den Ereignissen im Dezember 1980 und zur Frage, wer die HausbesetzerInnen waren und was sie persönlich bewegte. Frank M. ist Berliner und war damals in der Szene aktiv.
Also meine persönlichen Gründe waren einmal, dass ich mit vielen anderen Leuten, die politisch ähnlich drauf sind wie ich, zusammenleben wollte. Und dann natürlich auch, dass diese leerstehenden Häuser auch ein Politikum waren und wir das Motto hatten, dass Wohnraum keine Ware sein darf, ja, und die Häuser denen gehören, also die drin wohnen.
Ähnliche Motive hat Ute Bieringer. Sie stößt in Nürnberg im Februar 1981 als Schülerin zur Besetzungsbewegung. Bereits ihre Eltern waren politisch bewegt, hatten aktiv gegen die Wiederbewaffnung gekämpft und an Straßenblockaden teilgenommen. Sie selbst ist damals Mitglied der Falken und leitet dort eine Kindergruppe.
Dadurch, dass ich die Leute kannte und diese Idee des Häuserbesetzens total klasse fand, also zu sagen, man geht in ein leerstehendes Haus und kann dann in einer Form leben, die man eigentlich möchte, in einer großen Kommune oder in einem großen Kollektiv, blieb ich dann auch später dabei. Bei den Demos nach der Räumung war ich bei vielen Demos.
GTF hat sich gleich zu Anfang der Besetzung der Johannesstraße 70 angeschlossen. Für den damaligen Lehrling steht das Soziale im Vordergrund.
Also wir haben ja auch immer argumentiert, dass natürlich die soziale Situation, sprich Wohnraum in Nürnberg, halt natürlich damals verheerend gewesen ist und es darum ging, Wohnraum zu schaffen.
Wie Ute ist auch Markus 1981 Mitglied der Falken. In dem besetzten Haus kennt er zunächst niemanden.
Also das war auch für mich zu sagen, okay, da bleibe ich jetzt erstmal, schau mal diese Leute an. Das waren so ganz andere Leute. Das war für mich irgendwie schon ein bisschen mutig, sage ich mal. Und ich habe nach relativ kurzer Zeit festgestellt, dass das gemessen an den Menschen, mit denen ich mich vorher umgeben hatte, freiwillig in dem Haus für mich zu dem damaligen Zeitpunkt die spannenderen Leute waren.
Natale Fontana stammt selbst aus Johannes, dem Viertel, in dem die Besetzung stattfindet. Er hat sie mitgeplant und organisiert. Gerade mal 18 war er schon eine ganze Weile aktiv politisch gewesen.
Alles rudimentär und alles ziemlich irgendwie unbedarft, aber ich kann mich erinnern, ich selbst kam dann mit dem KP in Berührung, mit dem Kommunistischen Bund. Man kannte sich dann irgendwie über Demos und über das Kommen und ich wurde, glaube ich, angesprochen, ob ich nicht mehr mit auf so eine Antifa-Demo damals nach Eschwege mitfahre. Das habe ich auch gemacht und so ist sozusagen auch der Einstieg in die Politik.
Auch Max Weigel ist schon mit 16 politisch klar und radikal positioniert. Seine damaligen Motive gibt er augenzwinkernd wie folgt an.
Die Stadt zerschlagen, den Kapitalismus zerstören, Spaß haben da dabei. Irgendwie so einfach Bewegung, wenn kaputt, dann wir Spaß, so würde ich das vielleicht mal formulieren.
Wie in anderen Städten ist in Nürnberg längst der Wohnraum aus der Innenstadt verdrängt, die jetzt Einkaufszone ist. Das in den 60er und 70er Jahren unter dem Motto Wohnen im Grünen errichtete Stadtteil Langwasser mit seinen Plattenbausiedlungen, es gilt als Prototyp und Vorbild vieler anderer planmäßig errichteter Trabantenstädte. Schade, dass Beton nicht brennt, lautet ein Spruch der Hausbesetzungsbewegung, der sich gegen die uniformierte Monotonie solcher Planstädte richtet.
Man hört es. Den Song Vier Wände des Liedermachers Thomas Busse hat Ute seit 40 Jahren nicht mehr auf der Gitarre gespielt. Aber er hat sich ihr eingeprägt und er dokumentiert einen Grund für den Zorn ihrer Generation.
Auch du hast vier Wände, gleich jedem ein Spiel. Auch er hat vier Wände, genau über mir. Ich höre ihn, denn er ist asthmatisch. Ich kenne die Geräusche, doch euch kenne ich nicht. Ich kenne die Konflikte, doch sie jucken mich nicht. Grau und grau stehen die Kästen, sie stehen am Stadtrand, in Reihe und Glied und dramatisch. Wie hab ich alles verloren,
das ist ein Mist. Alles trostlos und tot. Auf die Dauer keine Sau aus, es stört zwar auf einmal die Band ein. Wir schreien nach Leben, nach Gemeinsamkeit, nach Platz für die Kinder, nach Licht und mehr Zeit. Und wir werden uns treffen auf der Straße im Kampf, in der Hand ein Stück vom Randstein.
Nicht nur in Deutschland revoltiert 1980 die Jugend. So kommt es auch zu Unruhen in der Schweiz und den Niederlanden. Bei den Opernkrawallen in Zürich geht es um ein autonomes Jugendzentrum. In Amsterdam entlädt sich die Spannung zwischen den häuserbesetzenden Krakern und dem Staat in bürgerkriegsähnlichen Straßenschlachten.
Zentrales Thema der Revolten ist stets auch die Wohnungsfrage. Besonders brisant ist die Lage im isolierten Westberlin. Im Rahmen der Kahlschlag-Sanierung wurde zügig neu gebaut, aber gleichzeitig ohne Mitsprache der Betroffenen Altbauten abgerissen. Trotz Subvention sind die neuen Wohnungen erheblich teurer. 15% der Berlinerinnen und Berliner, die am Existenzminimum leben, können sie sich nicht leisten. Sie drängen sich in den noch nicht abgerissenen Altbauhäusern.
Es gibt viele Familien, die zu 8 in 1 bis 2 Zimmern wohnen und sich mit anderen ein Podestklo im Hausflur teilen müssen. Das in den Sanierungsgebieten herrschende Elend ist heute oft identisch mit dem Elend der Berliner Arbeiterbezirke vor 100 Jahren.
Stellt der Städteplaner Urs Kohlbrenner 1981 fest. Angesichts solcher Verhältnisse stößt diese Art der Sanierungspolitik auf Kritik nicht nur einer radikalen Minderheit, sondern löst einen breit getragenen Protest aus. Hausbesetzungen finden die Zustimmung vieler Menschen.
Im Dezember 1980 eskaliert die Lage. 18 Häuser sind bis dahin in Berlin besetzt. Die Polizei verhindert eine weitere Besetzung in Kreuzberg. Weil es Gerücht umgeht, dass noch mehr Häuser geräumt werden sollen, werden Barrikaden errichtet. Die Polizei setzt Knüppel und Tränengas ein und provoziert eine Straßenschlacht. Es gibt 57 Festnahmen und über 100 Verletzte. VertreterInnen der Bewegung stellen ein Ultimatum zur Freilassung aller Inhaftierten. Als dieses abläuft, zieht eine Demo zum Kudamm, es klirren Scheiben, Auslagen werden geplündert. Frank M., der damals in der Berliner Hausbesetzer-Szene unterwegs war, erinnert sich.
Ich weiß bloß, dass es ziemlich viele Leute waren am Kudamm, das waren so um die 2000. Und die Auseinandersetzung mit der Polizei, die liefen zum Teil am Kudamm, aber da wurde das ziemlich schnell zersprengt. Aber dann in Kreuzberg ging das die ganze Nacht.
Die Nachricht von den Ereignissen in Berlin wird natürlich auch in Nürnberg wahrgenommen. Mit der Besetzung an Weihnachten 1980 wollte man sich bewusst an die bestehende Bewegung anschließen, macht Natale deutlich.
Es gab eine Kaskade von Hausbesetzungen von Hamburg, Berlin, ganz klar, ganz viele. Wir haben uns, glaube ich, auch bezogen auf diese Besetzungen und gesagt, wir brauchen auch in Nürnberg Wohnraum. Es gibt eine Knappheit. Insbesondere junge Menschen suchen Wohnungen. Wir organisieren und nehmen uns den leerstehenden Raum.
An der Besetzungsaktion von Heiligabend sind 3 Dutzend Jugendliche beteiligt. Zahlreiche Menschen, die von der Besetzung erfahren, kommen noch hinzu und solidarisieren sich auch auf der Straße. Nachts werden umgedichtete Weihnachtslieder gesungen, dauerhaft bleiben nur 20 Leute.
Wir haben natürlich drin ein bisschen Licht gemacht mit Kerzen und Taschenlampen und wir haben dann natürlich als erstes Transparente rausgehangen, dass das Haus besetzt ist. Das Haus war also offiziell besetzt und dann relativ schnell auch Polizei da, die allerdings nicht geräumt hat. Das hat dann schon eine Zeit lang gedauert.
Zürich, Berlin, Amsterdam, jetzt fängt's auch in Nürnberg an, heißt es auf einem der Transparente. Aber auch die Parole, lieber instand besetzen als kaputt besitzen, die in den 1970er Jahren entstanden ist, übernimmt die Nürnberger Hausbesetzungsgruppe und setzt sie in die Tat um.
Ja, wir haben tatsächlich instand besetzt. Also ich glaube, es gab nicht mal einen Strom, der war abgestellt in dieser Nacht. Wir mussten also mit Taschenlampen und Kerzen uns irgendwie notbehelfen und haben relativ schnell Instandhaltungsgruppen organisiert, die dann quasi Stockwerk für Stockwerk irgendwie Zimmer für Zimmer hergerichtet haben.
Ich muss ja doch uns loben für das Alter damals, wie diszipliniert wir eigentlich waren. Wir haben mit dem Hausmeister vom KOM damals, der hat uns sehr unterstützt mit der Renovierung. Wir haben immerhin auf sein Anraten hin früh um 6:30 oder spätestens 7 angefangen zu streichen oder zu tapezieren, weil der gemeint hat, also das gehört sich einfach so.
Beim Thema Hausbesetzung sind 1981 die Ansichten geteilt, wie das heute angesichts der Aktionen der Klimabewegung der Fall ist. Laut einer Allensbach-Umfrage von damals äußern 51% der Befragten jedoch Verständnis und nur ein Drittel lehnt solche Aktionen komplett ab. Auch die Berichterstattung der Nürnberger Lokalpresse zeigt durchaus Sympathie.
Jacqueline Stuhler und Harald Wild, damals für das Jugendprogramm Zündfunk des Bayerischen Rundfunks unterwegs, holen vor dem besetzten Haus in Johannes die Meinung der PassantInnen ein.
Was meinen Sie denn dazu, dass das Haus da besetzt ist?
Ja.
Finden Sie das in Ordnung?
Na ja, noch. Freilich schlupfen wir irgendwo rein, wenn man keine Wohnung hat. Na, warum denn nicht? Das ist schön in Ordnung.
Am fremden Mann sein Eigentum besetzen. Wo gibt's denn sowas heute?
Ziehen lassen.
Das ist ja unten. Nein, das ist unmöglich, weil ich, kann ich nicht Ihr Tonband wegnehmen und kann sagen, das gehört jetzt mir. Und so ja, können Sie dem Mann das Haus nicht besetzen.
Na, können Sie doch, nein.
Ja, nein, das ist okay.
Ja, doch. Na, sollen Sie es vermieten?
Und was die jetzt machen, Leitungen anzapfen, das ist ja Diebstahl.
Was ist das?
Das ist ja offizieller Diebstahl, wenn ihr Wasser anzapft von der Stadt und wenn ihr das Licht anzapft von der Stadt.
Und an wen verteilen Sie denn die Flugblätter?
Ja, wer wird Sie denn rühren?
Lieber an alte Leute, die nicht so, die mit der ganzen Sache gar nicht mehr mitkommen.
Also jetzt will ich mal Sie sagen, wenn Sie nichts hätten, wo gehen denn Sie hin?
Schauen Sie mal, was drin treiben.
Ja, doch,
wissen Sie, was die drin treiben?
Ja, wir haben schon beobachtet.
Was haben Sie beobachtet?
Ja. Links miteinander auf ihre
Matratzen. Auf ihre Gehalten und rauchen Hasch.
Wobei das Echo insgesamt damals der Bevölkerung auf die Besetzung nicht nur nicht schlecht, sondern eigentlich ganz gut war. Es folgte dann, dass halt die Leute ins Haus gekommen sind und ganz einfache Sachen wie Lebensmittel umsonst halt auch vorbeigebracht haben oder Möbel, wenn wir welche gebraucht haben und die sie halt einfach entbehren konnten.
Erinnert sich Gerti F. Um die Unterstützung aus der Nachbarschaft wird auch bewusst geworben. In einer Spendenaktion sehen die BesetzerInnen die Möglichkeit, im Viertel direkt mit der Bevölkerung Kontakt aufzunehmen und deren Skepsis zu begegnen. Das Viertel hatte die Gruppe bewusst gewählt, da es proletarisch geprägt war. Es werden auch Leute direkt ins Haus eingeladen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, so Natale.
Also ich kam ja selbst aus dem Stadtteil, manche kannte ich auch. Es gab natürlich auch dann junge Menschen aus der Bevölkerung, die zum Beispiel auch so Motorrad oder Moped gefahren sind, so ein bisschen Rocker-like. Und die kamen dann tatsächlich mal zu einer Party. Und mit denen haben wir dann richtig diskutiert über Politik und über Unsinn und Sinn von Besetzungen, weil wir natürlich auch, wir haben natürlich dann auch relativ schnell auch die Eigentumsfrage gestellt, das Eigentum verpflichtet und Eigentum jetzt nicht unbedingt so okay ist. Privateigentum, der dann irgendwie zur Spekulation verleitet. Und das haben wir mit ihnen zum Beispiel diskutiert, das weiß ich noch ziemlich genau.
Die Forderung nach Abschaffung des Privateigentums wird nach außen hin freilich nicht so stark betont. Im Interview mit dem Zündfunk macht Andrea Havel 1981 die Position der Gruppe klar.
Er soll in etwa so aussehen, dass wir zunächst mal hier mietfrei wohnen, weil wir ja schließlich das ganze Haus renovieren, was an und für sich Sache des Hausbesitzers wäre. Und ansonsten eben einen angemessenen Mietvertrag.
Eine genau festgelegte politische Linie oder gar Theorie hat die zusammengewürfelte Gruppe natürlich nicht. Am ehesten fühlen sich viele wohl zum Anarchismus hingezogen. Sie nennen sich das Olaf-Ritzmann-Kollektiv nach einem 16-jährigen Tischlerlehrling, der im August bei einer Anti-Strauß-Demo ums Leben gekommen war. Über Alltagsfragen, aber auch über Forderungen und Vorgehen wird ausführlich diskutiert und basisdemokratisch entschieden.
Wir hatten ja fast täglich Plenars, manchmal auch mehrmals täglich, wo Dinge besprochen wurden, was man braucht, was man organisieren muss.
Ich kann mich an eine Vollversammlung erinnern, wo dann beschlossen worden ist, wie viele Leute können in dem Haus wohnen. Und ich war der Vorletzte, der noch reingerutscht ist bei den Leuten, die hier wohnen dürfen. Der wichtigste Punkt zum Beispiel war Bedürftigkeit. Das hatte ich nicht, weil ich habe bei meinen Eltern gewohnt. Ein anderer Punkt war, wer war von Anfang an dabei. Und dann war der Punkt, wer hat sich besonders im Haus engagiert. Ich weiß, dass ich als Vorletzter reingerutscht bin. Das fand ich für mich in der Erinnerung recht spannend, weil die Besetzung in der Johannisstraße 70 und das, die Leute, die ich da kennengelernt habe, die haben mein Leben definitiv geprägt und deutlich verändert.
An Silvester 1980 wird das nächste Haus in Nürnberg besetzt, die Feilotterstraße 33. Doch die Besetzung wird nach kurzem von der Polizei gewaltsam beendet. 60 Besetzerinnen und Besetzer werden festgenommen. Anlass bietet ein Überfall auf den Hausbesitzer, der das Haus offensichtlich zu Spekulationszwecken erworben hat. Die Tat wird den BesetzerInnen in die Schuhe geschoben. Beweise dafür gibt es nicht. Später sollte das Vorgehen als erster Schritt zur Kriminalisierung der Nürnberger Hausbesetzungsbewegung bezeichnet werden.
Vom bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß werden politische GegnerInnen ohnehin gerne in eine kriminelle Ecke gestellt und als Ratten und Schmeißfliegen beschimpft. Auf keinen Fall will er in Bayern Verhältnisse wie in Berlin dulden. Armin Kuhn erinnert daran, dass die dortige Welle von Besetzungen mit der Schwächung und Delegitimierung der SPD-Regierung zu tun hat, die die Sanierungspolitik zu verantworten hatte.
Und so waren da diese militanten Auseinandersetzungen in Kreuzberg, die Straßenschlachten anlässlich von der Räumung im Dezember 1980, so ein bisschen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und wenige Tage später ist tatsächlich der Senat zurückgetreten. So dass es dann erstmal eine mehrmonatige Übergangsphase gab, in der der Staat, ja, ich würde nicht sagen handlungsfähig war, aber es auf jeden Fall nicht verhindern konnte, dass eben diese massenhaft Häuser besetzt wurden, dann bis zu 165 Häuser auf einem Höhepunkt in der Mitte 1981.
Zurück nach Nürnberg. Nach zwei Monaten Besetzung am 18. Februar 1981 morgens wird das Haus in der Johannisstraße 70 geräumt. Die angetroffenen BesetzerInnen leisten passiven Widerstand und werden von der Polizei herausgetragen. Natale erfährt mit anderen in der Berufsschule vom Ende der Besetzung.
Einige von uns waren irgendwie in verschiedenen Berufsschulklassen und es gab die Meldung, heute Morgen ist geräumt worden und
Dann sind wir mitten im Unterricht aus der Klasse gegangen und sind zu dem Haus gefahren. Da standen aber schon Hundertschaften und haben das abgeriegelt. Alles war schon raus. Es war schon auch vieles demoliert. Es sollte auch klar gemacht werden, dass es unbewohnbar bleibt dann für die Zukunft. Dass es sollte nicht nochmal neu besetzt werden. Das war die Räumung.
Die Hausbesetzungsszene reagiert empört und mit Protestaktionen. Noch am selben Tag wird das Wohnungsamt kurzfristig besetzt. Die Stadt bietet Verhandlungen an. Eine Vollversammlung im Komm am Abend, auf der die Räumung diskutiert wird, ist brechend voll. Es bildet sich eine Demo, die begleitet von einem Polizeiaufgebot kreuz und quer durch die Straßen zieht und schließlich nach Johannes führt. Die Einsatzleitung fürchtet, dass eine Besetzung stattfinden soll. Und tatsächlich dringen einige Personen in ein leerstehendes Haus ein. Als die Einsatzkräfte zugreifen wollen, sind die ortskundigen Eindringlinge aber bereits durch Hinterhöfe und anliegende Gärten verschwunden. Die Demo verweilt noch ein wenig. Parolen und Sprechchöre ertönen. Dann zieht der Zug einige hundert Meter weiter zur Johannesstraße 47. Ebenfalls ein leerstehendes Gebäude. Ein Fachwerkhaus, dessen Geschichte ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Als die Demo ankommt, zeigt sich, dass es nicht mehr so unbewohnt ist wie erwartet.
Das war eigentlich ganz guter Coup, weil sich eine Demo gebildet hat und die Polizei natürlich aufgepasst hat, dass da eben nicht wieder irgendwie zu Auseinandersetzungen oder Räumungen kommt. Aber das Haus war davor schon besetzt, die Besetzer waren schon drin, als der Demozug kam und haben dann die Transparente rausgehängt und ein großes Hallo, haha. Und die Bullen waren natürlich in dem Fall die Gefoppten.
Weil es nur ein paar Meter dorthin sind, sehe ich mir mit Markus auch das Haus in der Johannesstraße 70 an.
47 muss es gewesen sein. Da steht er, 47 schon. Wirklich ein sehr altes Haus.
Na ja, das ist barock. Ja, ich finde es spannend, dass wenigstens eins von den drei besetzten Häusern, die es gab, dann doch überlebt hat. Ja. Weil die U70 abgerissen, die Roditzer Straße 5 abgerissen und das steht noch. Ich sag mal, da waren wir sicher nicht beteiligt dran an der Rettung dieses Hauses.
Ja,
nicht. Das war ja bloß eine Nacht besetzt. Genau. Ne?
Das Gebäude, das ich selbst als sehr baufällig in Erinnerung habe, wurde danach vorbildlich restauriert. Heute befindet sich dort ein hübsches Café. Der Außenbereich mit Blick auf den barocken Hesperidengarten mit Knabenskulpturen und Brunnen. Dort treffe ich mich einige Tage später mit Natale. Ein unwirklicher Kontrast zu den Erinnerungsbildern in unseren Köpfen.
Ich kann mich erinnern, wir sind in das Haus damals eingestiegen und auch damals war immer klar, schnell nach außen Transparente raushängen, die Fenster aufmachen und irgendwie feiern. Also es war auch immer klar, dass dann ganz schnell viele Menschen reinkommen sollen, mit uns gemeinsam diese Besetzung zelebrieren sollen, weil auch klar war, das ist der Schutz sozusagen gegen die Räumung.
Als dauerhafte Besetzung ist die Aktion gar nicht geplant. Das Haus wird noch in der gleichen Nacht freiwillig wieder verlassen. Ute erinnert sich an zahllose Protestaktionen in den folgenden Wochen.
Es gab einen bestimmten Tag, an dem eigentlich immer Demos waren. Und ich wusste, es gibt hier und es gibt irgendwie einen Punkt, wo es losgeht. Und dann war ich halt da oder nicht da.
Es gab tatsächlich ständig Plenars, Demos, Treffen. Und insbesondere nach der Räumung war klar, wir müssen da irgendwie eine adäquate Antwort drauf finden. Um eine Besetzung nochmal zu organisieren, fanden wir damals schwierig.
Franz Josef Strauß schreibt an seinen Innenminister. Die schweren Ausschreitungen randalierender, brutaler Chaoten in Berlin, Frankfurt, Göttingen und Hamburg seien Anlass zu ernster Sorge. Er weist auf Hausbesetzungen in Erlangen und Nürnberg hin. In Bayern, so der Ministerpräsident, dürfe es nicht dazu kommen, dass der Pöbel die Straße regiert. Er fordert Maßnahmen. Am 4. März kritisiert Strauß die angeblich zu nachsichtige Behandlung der Hausbesetzungsszene durch die Justiz.
Freie Hand für Rechtsbrecher und Gewalttäter, aber drakonische Strafen für einen kleinen Mann, der einmal einen Paragraphen nicht beachtet. Ich bin ein überzeugter Anhänger des Rechtsstaates, aber die großen Lumpen muss man schwerer aufs Hirn hauen, als man die kleinen Leute verfolgt.
Als Marschbefehl für seine Gefolgsleute bei Justiz und Polizei wird der Spiegel diese Aschermittwochsrede des Ministerpräsidenten Strauß im Rückblick interpretieren. Denn einen Tag danach kommt es zu den Nürnberger Massenverhaftungen. Unter diesem Titel schrieb der 5. März 1981 Rechtsgeschichte.
Ein Film über die Amsterdamer HausbesitzerInnen, die Kraker, löst die Ereignisse aus, die zur Massenverhaftung führen. Ein Jahr zuvor hatte die Revolte in Amsterdam für Aufsehen gesorgt. Gegen die Räumung eines Hauses in der Vondelstraat leisten die Kraker diesmal nicht nur passiven Widerstand. Sie besetzen das Gebäude erneut und errichten riesige Barrikaden auf den Straßen. 3 Tage lang tobt eine regelrechte Schlacht. Es werden 1500 Polizisten und sogar Soldaten gegen die Aufständischen eingesetzt. Wir hören die Tonspur eines Films, in dem Panzer zu sehen sind, die die Barrikaden beiseite schieben. Bilder, die um die Welt gehen.
Dafür sorgen auch die Kraker selbst. Der Film »Eine Vondelbrücke zu weit«, produziert von einem linken Medienkollektiv, wird am Abend des 5. März nun auch im Nürnberger Komm gezeigt. Veranstalter sind die Medienwerkstatt und die Prolos, eine Gruppe, in der Klaus aktiv ist. Die drastischen Bilder lassen beim Publikum Emotionen hochkochen.
Da ging es eben auch um diese Auseinandersetzung auf dieser Vondelbrücke, also was eine Brücke in dieses Stadtteil rein war.
In dem Raum waren, glaube ich, mehrere hundert Menschen, haben diesen Film gesehen. Und es war klar, dass das natürlich jetzt irgendwie auch eine Motivation war, jetzt nochmal auf die Straße zu gehen.
Und der Film war natürlich auch wieder sehr inspirierend, so dass sich da eine Demo gebildet hat.
Ich glaube, es war auch kalt an dem 5. März, es war frisch und wir waren alle gut warm eingepackt und haben gesagt, jetzt raus. Wir sind dann durch die Innenstadt und haben eine Demo gemacht.
Die dann durch die Stadt gezogen ist und dabei sind dann auch die ein oder andere Schaufensterscheibe eingeflogen.
Ich erinnere mich tatsächlich, dann, da flog so ein Stein gegen eine Scheibe und der kam zurück, dass ich Angst hatte vor dem Stein, der da zurückkam.
Die erste Scherbendemo der 80er Jahre in Nürnberg verursacht einige tausend Mark an Sachschaden. Die hinzugekommene Polizei begleitet den Zug zunächst ohne einzugreifen. Anschließend zieht die Demo zurück vors Komm. Der Autor taucht dort, wie viele andere auch, in die U-Bahn ab und geht heim. Nicht wenige aber bleiben.
Und wir hatten schon die Befürchtung, dass es, wenn wir jetzt nach Hause gehen, Festnahmen geben würde, wo wir nicht wussten, was da passiert. Also sind wir in das Haus gegangen, größte Teile sind in das Haus gegangen und ist erstmal in dem Haus geblieben.
Doch nun umstellt die Polizei das Komm für Stunden. Niemand darf mehr raus. Im Haus sind aber über die Teilnehmenden an der Demo hinaus Dutzende andere Besucherinnen und Besucher.
Es war eine Frau dabei, deren Kind bei der Mutter war und sie hat versucht zu telefonieren. Irgendwann durfte dann jemand telefonieren und überhaupt die Mutter zu informieren, aber sie kam nicht raus.
Frühmorgens dann, glaube ich, auch gab es die Ansage, wir können jetzt alle rausgehen, müssen nur unsere Personalien irgendwie abgeben. Aber es war nicht der Fall. Wir kamen dann in Wann und sind dann in Untersuchungshaft gekommen. Also ich war dann, glaube ich, irgendwo in Nürnberg und bin am nächsten Tag dann aber nach Würzburg verfrachtet worden.
Denn in der Zwischenzeit ist die Maschinerie der Staatsmacht auf Hochtouren gelaufen. Richter werden aus dem Bett geklingelt, um Haftbefehle gegen die Insassen des umstellten Komm auszustellen. Und es ist unglaublich. Ohne die Darstellung der Polizei im geringsten in Frage zu stellen, unterschreiben diese Richter Haftbefehle für insgesamt 141 Personen. Die Dokumente werden für quasi alle, die im Komm sind und alle mit den wortgleichen Begründungen, kopiert. Viele der Verhafteten, wie die von Ute erwähnte junge Mutter, hatten nicht einmal an der Demo teilgenommen. Alle sind des Landfriedensbruchs verdächtig, bei allen besteht Verdunklungsgefahr.
Die Verantwortlichen bei den Behörden und in der Politik sehen sich allerdings völlig im Recht. Der Nürnberger Polizeihauptkommissar Müller erklärt gegenüber der Öffentlichkeit:
Wir haben jahrelang gewartet und das Komm genau beobachtet. Und am 5. März haben wir geerntet.
Franz Josef Strauß selbst äußert sich nicht zu den Massenverhaftungen. Die Staatskanzlei verteidigt jedoch das Vorgehen in einer Presseerklärung.
Opportunistisches Zurückweichen des Staates vor Rechtsbrechern, wie dies in Berlin geschieht, ist mit Sicherheit nicht das geeignete Mittel, die neuerliche Gewalt in den Griff zu bekommen. In Bayern wird der Rechtsstaat aufrechterhalten.
Dieser Rechtsstaat bringt 141 junge Menschen ins Gefängnis. Demonstriert haben viele der Betroffenen. Kein Mensch ist dabei zu Schaden gekommen. Nur Fensterscheiben sind zu Bruch gegangen. U-Haft für einen Sachschaden von mehreren tausend D-Mark ohne jeden konkreten Anhaltspunkt beim Einzelnen? Zu was wäre dann dieser Rechtsstaat wohl noch alles fähig?
Das war schon beängstigend. Also es hat sich dann schon sowas wie Angst und Paranoia und wie geht das Ganze aus und war es das jetzt? Jetzt wird man mit 18 irgendwie ein paar Jahre im Knast verbringen. ohne einen Grund sozusagen. Also wir waren auf einer Demo und sind dann ins Kommen und dann wird quasi, ja, werden alle verhaftet und alle verknackt.
Alle unsere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geben an, dass die Erfahrung der Haft ihr Leben entscheidend verändert habe. Und sicher nicht so, wie sich dies die vermeintlichen Hüter des Rechtsstaats vorgestellt haben dürften.
Ich war 5 Tage in München. An den Wänden standen viele Sachen, die habe ich gelesen. Erstmal war so ein erschreckt, wütend zu sein. Und auf der anderen Seite war ich total neugierig, was sind hier noch für Menschen? Wie ist es hier im Gefängnis zu sein? Also es war ja so ein Stück auch eine Erfahrung für mich.
Für die geräumten BesetzerInnen war damit zunächst Schluss mit Verhandlungen. Max, der als Minderjähriger nach einigen Tagen aus der U-Haft entlassen wird, erinnert sich.
Dass es da eine Radikalisierung darüber gegeben hat. Klar, wenn irgendwie 10 Leute von 15 im Knast hocken irgendwie, dann geht es nicht mehr so um, verhandelt man Häuser oder nicht. Da geht es dann um einen ganz anderen Punkt.
Ein Ermittlungsausschuss gründet sich. Er leistet unermüdlich harte Arbeit. Überregional müssen Anwälte angesprochen werden, Treffen für die schockierten Eltern werden organisiert. Einige von ihnen erfahren erst nach Tagen Genaues über den Verbleib ihrer Kinder. Die Inhaftierten werden unter Druck gesetzt. Bei späteren Zusammenkünften sprechen Juristen von Beugehaft. O-Ton aus dem Film Die Kommen-Massenverhaftung der Medienwerkstatt Franken.
Den Inhaftierten wird gesagt, wenn ihr zugebt, dass ihr bei der Demonstration dabei wart, werdet ihr auf freien Fuß gesetzt. Wir haben im Moment die Situation, dass die Untersuchungshaft für viele Abschreckungshaft war, denn alles deutet darauf hin, dass man einen Denkzettel erteilen wollte, damit die nicht mehr ins Komm gehen und nicht mehr auf die Straße. Und jetzt wird es in den Fällen, die ich genannt habe, auch noch zur Beugehaft. Protestieren Sie dagegen, geben Sie Ihren Angehörigen entsprechende Ratschläge, so wie ich es Ihnen empfohlen habe.
Es wird eine Bürgerinitiative 5. März ins Leben gerufen, vorwiegend von Eltern. Unter ihnen sind PolitikerInnen, andere von ihnen sind selbst politisch bewegt oder bewegt gewesen. Ihren Erfahrungen und dem unermüdlichen Einsatz von Ermittlungsausschuss und AnwältInnen ist es zu verdanken, dass der Protest nicht weggewischt werden kann. Bundesweit werden die Massenverhaftungen zum Skandal. Die liberale Presse berichtet ausführlich.
Auch die Besetzungsbewegung ist aktiv. Bereits 2 Tage nach den Verhaftungen ziehen 2000 Menschen durch die Straßen. In Sprechchören fordern sie: 1, 2, 3, lass die Leute frei. Eine andere Parole lautet: Scheiben klirren und ihr schreit, Menschen sterben und ihr schweigt. Proteste auch vor dem Gefängnis.
In den kommenden Tagen werden mehrere kleine Anschläge verübt. In bayerischen Städten gibt es Solidaritätsaktionen. Schüler und SchülerInnen setzen sich für ihre verhafteten MitschülerInnen ein. Der Druck auf den verschiedenen Ebenen zeigt Wirkung. Die Minderjährigen werden freigelassen, darunter ist auch Max. Und auch Ute wird mit 4 anderen im Gefangenentransport nach Nürnberg gebracht.
Wir haben dann irgendwie da hinten gesessen und haben Quatsch gemacht und geblödelt, waren froh, dass wir uns endlich wieder sehen konnten, dass wir nicht alleine waren. Wir waren ja alleine in der Zelle. Und die Polizisten saßen dann vorne und haben gesagt, wir dachten, die sind gefährlich. Ich habe mich das sehr, sehr belustigt, weil ich mich ja nicht als gefährlich empfand. Und ich weiß nicht, was sie denen erzählt haben. Also wir waren alle unter 18, alle so um die 16, 17, saßen da halt im Polizeiauto und haben einfach nur Blödsinn gemacht.
Es ist der 10. März 1981, 5 Tage nach den Massenverhaftungen. Am selben Abend folgen 7000 Menschen dem Aufruf zur Kundgebung vor der Nürnberger Lorenzkirche.
Und kamen dann zu der Großdemo, also wirklich pünktlich zur Großdemo an. Von Renate Schmidt habe ich Geld gekriegt, damit ich meine Eltern anrufen kann, die dann auch dahin kamen. Ja, es fand ich schon sehr beeindruckend, auch dass so viele Menschen jetzt wegen uns da demonstrieren.
Hermann Glaser, Literaturwissenschaftler und Kulturreferent Nürnbergs, ist einer der Redner. Er ist Urheber des Begriffs Soziokultur und er gilt als Vater des Komm. Angelehnt an Emile Zolas Stellungnahme zur Dreyfus-Affäre J'accuse, ich klage an, thematisiert er Hintergründe und politische Dimensionen des Skandals und des Angriffs auf das Kommunikationszentrum.
Ich klage an den bayerischen Innenminister und den bayerischen Justizminister, dass sie durch eine maßstabslose Aktion begonnen haben, eine rationale und offene Jugendpolitik gerade in dieser Stadt kaputt zu schlagen. Ich klage an den Nürnberger Polizeipräsidenten.
Nach 2 Wochen kommen auch die anderen Gefangenen frei. Für die Bürgerinitiative 5. März und den Ermittlungsausschuss beginnt nun erst die Arbeit. Die Aufarbeitung des Geschehenen, die Recherche der Ereignisse und der Beteiligten an diesem Justiz- und Polizeiskandal.
Es sind 78 Demo-Teilnehmer oder KommbesucherInnen, die wegen Landfriedensbruch angeklagt werden. Doch im Prozess decken die Anwälte ein regelrechtes Komplott auf. Entlastende Aussagen von Polizisten waren unterschlagen worden. Die Aussage eines V-Manns wurde abgeschickt und kam angeblich nie an. Der Mann selbst erhält Aussageverbot. Aus den Prozessordnern sind Seiten verschwunden.
Schließlich wird der Eröffnungsbeschluss des Verfahrens zurückgenommen. Ein juristischer Trick, mit dem die Verfahrenseinstellung vermieden wird. Die Angeklagten werden also nicht freigesprochen, aber sie erhalten 10 D-Mark pro Tag Haftentschädigung. Auf diesem Weg wird verhindert, dass die Verantwortung von Staat und Justiz aufgearbeitet werden kann.
Für den militanten Kern der Besetzungsszene spielt die juristische Aufarbeitung ohnehin keine Rolle. Am Jahrestag der Massenverhaftung stürmen AktivistInnen bei einer Veranstaltung der Bürgerinitiative die Bühne und erklären: Wir fordern keine Einstellung der Prozesse, sondern die Abschaffung der Justiz. Feuer und Flamme für diesen Staat. So berichtet die autonomen Zeitung Barrikada 2009. Und weiter?
So sorgte die fortgesetzte Repression und Kriminalisierung für Einschüchterung und Frust in Teilen der Bewegung. Andererseits trug der massive staatliche Terror zu einer schnell voranschreitenden Radikalisierung ihrer Kerne bei. Die autonome Linke, die sich aus diesen Kernen im Verlauf der Bewegung herausgebildet hat, die die ersten Schritte von der spontanen Bewegung zur organisierten autonomen politischen Kraft gemacht hat, nimmt zahlreiche Erkenntnisse aus der Bewegungszeit mit auf ihren Weg.
Weitere Hausbesetzungen folgen. Die Militanz nimmt zu. Die staatliche Seite setzt weiter auf Repression und Kriminalisierung der Bewegung. Dies zeigt sich bei der Besetzung einer Villa im Nürnberger Norden. Ein Sondereinsatzkommando wird unverzüglich zur Räumung abkommandiert. Später stellt sich heraus, ein Agent-Provokateur nimmt an der Besetzung teil. Klaus erinnert sich.
Es ist dann ziemlich dramatisch geworden, wo die Polizei dann räumen wollten, haben die sich dann auf dem Dach teilweise verschanzt und so weiter. Aber das war eine richtige Bullenaktion. Und der ist später auch als Agent-Provokateur der Polizei ganz offiziell entlarvt worden. Das ist bekannt. Also das war eine reine Bullenaktion.
Als die Besetzung und der Beginn der Räumung bekannt werden, ziehen UnterstützerInnen vors Haus, um dagegen zu protestieren. Darunter auch Markus. Wegen rein verbaler Solidaritätsbekundungen wird er für die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vor Gericht gestellt.
Ich habe das Gebäude nie betreten, ich war nie drin, ich stand nur gegenüber und habe halt mit Sprechchören irgendwie, wie halt damals so üblich, meinen Unmut zum Ausdruck gebracht. Im Nachhinein hat es dann sich herausgestellt, dass die Besetzer hatten sich verbarrikadiert und haben angeblich vom obersten Stock Übungshandgranaten der Bundeswehr nach den räumenden Polizisten geworfen. Und ich hätte Anweisungen gegeben, sie sollen weiter links oder weiter rechts werfen. Das war so lächerlich und spätestens da war dann auch wieder klar, der Staat ist repressiv. Weil es haben verschiedene Polizisten das bestätigt und es muss eine Absprache gegeben haben. Sonst kann sowas nicht sein. Das war so jenseits von allem, was ich mir vorstellen konnte zu dem damaligen Zeitpunkt.
Tatsächlich wird Markus verurteilt, wenn das Urteil auch milde ausfällt. Ins Gefängnis muss er nicht. 13 Besetzer hingegen werden verhaftet. Einige erhalten drakonische Haftstrafen.
Nach dem erdrutschartigen Wahlsieg der CDU in Berlin wird dort ein Repressionskurs gegen die Besetzungsbewegung gefahren. Bis Mitte der 80er Jahre wird ein großer Teil der Häuser wieder geräumt. Viele Hausgruppen setzen auch auf eine Verhandlungslösung und erhalten Geld für Sanierung und Legalisierung. Verhandeln oder nicht verhandeln wird zur Spaltlinie.
Auch die SPD-regierte Stadt Nürnberg ist nach dem Vorbild Berlin zu Verhandlungen bereit. In der Szene gibt es dazu zwar unterschiedliche Haltungen, aber man streitet nicht darüber. Ein Teil der Besetzungsgruppe der Johannisstraße zieht an den Stadtrand, wo die Stadt ein großes leerstehendes Gebäude zur Verfügung stellt. Noch heute heißt eines der Häuser Olaf-Ritzmann-Haus.
wir sind aus einem politischen Kollektiv im Laufe von ein paar Jahren dann halt zu kollektiven Handwerkern geworden. Und natürlich war da draußen, wir waren ab von der Szene, wir waren immer in der Stadt drin, das Projekt war riesengroß, hat auch alle Kräfte gebunden. Also das hat sich im Laufe von 4 Jahren, ich sag mal, deutlich verändert.
Auch Ute zieht ins Olaf-Ritzmann-Haus. Wie ihre Genossinnen und Genossen nimmt sie in der folgenden Zeit an den Kämpfen der Anti-AKW-Bewegung teil, engagiert sich für die damals sogenannte Dritte Welt, kämpft mit in Hessen gegen den Ausbau der Startbahn West und knüpft auch Kontakte zur Berliner Besetzungsszene. Auch dort nimmt sie an Demos teil, bei denen es ordentlich zur Sache geht.
War eine ziemlich große Demo und dann war irgendwie so Einkesselungen und hin und her und ich erinnere mich, dass die Leute auf die Wasserwerfer Steine geworfen haben und dann manchmal drüber geworfen haben. Sich gegenseitig beworfen haben, sozusagen.
Wie für Markus ist auch für sie das Wohnen im Kollektiv eine positive Erfahrung. Natürlich gibt es auch Konflikte. Sie erinnert sich an kleine Kämpfe an der Geschlechterfront. Berge von dreckigem Geschirr zum Beispiel, das die Männer im Kollektiv einfach liegen ließen. Für Ute auch ein Grund, sich mit dem Feminismus auseinanderzusetzen.
Um zu merken, so ja, es gibt bestimmte Rollen, die Frauen immer übernehmen und Rollen, die Männer übernehmen. Und anzufangen, wirklich zu gucken, wie können wir das eigentlich auflösen? Wie können wir miteinander sein? Und ich denke, das waren so die Anfänge dessen auch und die Versuche, die nicht immer glücklich waren.
An Weihnachten 1981 gibt es schließlich in Nürnberg eine Jubiläumsaktion. Ein zum Abriss vorgesehenes großes Haus wird scheinbesetzt. Die Aktion ist eher eine fröhliche Performance und nach wenigen Stunden beendet. Für die Besetzungsbewegung in Nürnberg ist die Luft erstmal raus. Die Szene beginnt sich an anderen Themen zu orientieren. Autonome Gruppen werden gegründet, man übt Solidarität mit Befreiungsbewegungen, liest die Klassiker marxistischer Theorie, Frauen organisieren sich in feministischen Gruppen.
In den 1990er Jahren nach dem Ende der DDR wurden Häuserkämpfe nochmals als Aktionsform aufgegriffen. Die Parameter waren ähnlich wie 1980 in Berlin. Der herrschende Wohnungsmangel, das Machtvakuum zur Wendezeit und der Wunsch, Widerstand gegen Kommerz und den Ausverkauf der DDR zu leisten. Der Nürnberger Besetzerrat mit seinen fantasievollen Aktionen bescherte auch Franken nochmals eine kurze Blüte der Bewegung. Und was ist davon geblieben? Rannten die Hausbesetzungsbewegungen der 1980er und 90er Jahre letztlich nur gegen Wände? Waren ihre Revolten nur Strohfeuer?
Sicher nicht. Sie haben eine Kraft entfaltet, die bis heute nachwirkt. So sieht das Armin Kuhn, der sich als Politikwissenschaftler intensiv auch mit dieser Frage befasst hat. Er macht dazu 3 Punkte fest. Erstens. Die vor 30 und 40 Jahren legalisierten Häuser gäbe es noch immer. Sie schafften günstigen Wohnraum und stellten damit ein weit sozialeres Wohnraumprogramm dar als die des sozialen Wohnungsbaus. Zweitens. Sie haben neue Leitbilder für Stadtentwicklung erkämpft. Die herrschende neoliberale Politik ist zwar nach wie vor nicht freiwillig bereit, diese so umzusetzen. Doch ihre zentralen Säulen gelten auch heute noch als wichtige Werte und Legitimationsquelle der Stadtplanung. Protestbewegungen und Initiativen können sich darauf beziehen.
Nämlich zu sagen, wir reißen nicht alles ab, wir gehen auch sozial nicht mit dem Brecheisen voran, sondern versuchen schon, die Auswirkungen von Sanierungen auch sozial abzufedern. Und wir versuchen auch, die Anwohnerinnen zu beteiligen. Und als dritten Erfolg, und das ist auch ein Erfolg, der jetzt den militanteren, radikaleren Teilen der Besetzungsbewegung, glaube ich, schon gesehen wird, dass eben aus der Besetzungszeit Anfang der 80er und dann Anfang der 90er gab es ja nochmal eine zweite Welle, auch eine ganze Reihe von Freiräumen, subkulturellen, soziokulturellen Zentren erkämpft und erhalten wurden, die auch für soziale Bewegungen eine total wichtige Infrastruktur sind.
Wie sehen dies unsere Zeitzeuginnen und Zeugen selbst? Glauben sie denn, dass sie etwas bewirken konnten? Klaus ist heute 60 Jahre alt. Sein Leben, so sagt er, habe 1980 eine entscheidende Wendung genommen.
Nee, das war eine wichtige Zeit. Wir waren jung, wir haben uns darüber politisiert und ich bin bis heute aktiv in den Kämpfen und das ist ein Teil meines Lebens und das ist ein Teil meiner Zukunft und ich gebe das nicht verloren.
Angetreten sind wir, um die Welt zu verändern, damit es irgendwann einmal allen gut geht, sagt Ute. Klar hat sie das so nicht erreicht und dennoch.
Es waren tolle Erfahrungen, mit so vielen Menschen zu sein oder das auch erlebt zu haben. Und eine bestimmte Moral habe ich behalten und ich habe auch gemerkt, irgendwann später, es gibt bestimmte Jobs, die ich nie machen würde. Und ich denke, es ist auch nicht völlig verloren, aber so in den Hintergrund getreten.
Markus blickt besorgt auf die krisenhafte Entwicklung.
Die Krisen sind eher größer geworden. Also das geht natürlich los mit der sozialen Schere, die immer weiter aufgeht. Und wenn heute wieder junge Leute sagen, es gibt keinen bezahlbaren Wohnraum und wir besetzen Häuser, dann würde ich ihnen empfehlen, besetzt keine Leerstehenden, sondern besetzt die von den Bonzen. Ja, weil dann kann man gleich angemessen wohnen, dann muss man das renovieren.
Auch für Natale bleibt die soziale Frage eines der wichtigsten Themen.
Also ich für mich würde sagen, die soziale Frage muss man stellen. Dazu gehörte die damals. Ich bin heute gewerkschaftlich aktiv, von daher ist das nochmal ganz wichtig. Und diese Krisen, die wir heute erleben, hätten wir die damals erlebt, würde ich sagen, dann hätte es eine Riesenbewegung gegeben. Also da würde ich mir wünschen, dass da mehr passieren würde. Es passiert einiges. Menschen werden ja auch ziemlich schnell kriminalisiert, wenn sie sich am Boden festkleben. Die werden ja dann gleich in der RAF-Ecke gestellt, was wirklich schon abstrus ist. Aber für mich ist klar, man muss immer wieder die Systemfrage stellen und man muss immer wieder gucken, wo sind die Linien, die man dann auch zum Teil ja übertreten kann, um zu gucken, was hilft uns, eine bessere Gesellschaft zu entwickeln.
Und Frank aus Berlin sieht sich 40 Jahre nach seiner Häuserkampfzeit noch immer mit der Wohnungsnot konfrontiert.
Die Frage ist nach wie vor aktuell. Also wenn man sich anguckt, also wie die Mieten in die Höhe schnellen, ja, und die Leute aus den Kiezen verdrängt werden, weil sie die Mieten nicht mehr stemmen können, also dann ist die Frage nach dem Wohnraum und wem gehört der Wohnraum und wer darf ihn wie nutzen, nach wie vor brandaktuell.
Dem kann auch Armin Kuhn nur zustimmen. Zwar, so meint er, seien Widerstands- und Kampfformen heute notwendigerweise andere als 1980. Doch es gibt sie und sie haben massiv an Zustimmung gewonnen. Ins Feld führt Kuhn die Recht auf Stadtbewegung. Und schließlich gäbe es eine bundesweite Mietenbewegung, die es geschafft habe, Zehntausende auf die Straße zu bringen.
Die es auch schafft, jetzt Forderungen zu stellen, die wirklich mit dem Sagbaren brechen. Wenn jemand vor 5, 6 Jahren gesagt hätte, eine soziale Bewegung schafft es, eine politische Mehrheit hinter die Forderung von der Enteignung von Wohnungskonzernen zu bringen, das hätte ja niemand geglaubt. Aber so weit ist die Bewegung jetzt schon gekommen.
Es sprachen Nadja Benewitz, Michael Liebler, Robert Wendland, Esther Serafim und Martina Fries.
Wir bedanken uns bei der Medienwerkstatt Franken für die O-Töne aus dem Film Die kommen Massenverhaftung.
Den Film Eine Vondelbrücke zu weit hat die niederländische Gruppe Enough 14 zur Verfügung gestellt.
Für das sachkundige Interview bedanken wir uns bei Dr. Armin Kuhn, dessen Buch Vom Häuserkampf zur neoliberalen Stadt im Dampfboot Verlag erschien.
Mit Musik von Tonsteine Scherben, Thomas Busse, Edge, Mr. Smith, Axletree, Dan the Swish, Holitzner, Off My Home, Cypher Industries und David Chastain.
Unser wärmstes Dankeschön gehört natürlich unseren ZeitzeugInnen Andrea Havel, Ute Bieringer, Max Weigel, Markus Pregler, Natale Fontana, Klaus F., Frank M. und Gerti F.